Herzlich willkommen in Hörsaal 8. Wir hören gleich einen Vortrag von Julian zum Thema Text zu Bild-KI, stabile Diffusion, Revolution der Bilder. Viel Spaß.
Danke, dann fangen wir an. Genau, erstmal das Thema noch einmal in Bildern. Alle Bilder in dem Vortrag sind generiert, mit Ausnahme von zweien, die wirklich Fotos sind, die sind dann entsprechend markiert. Für denjenigen, der später das Video schneidet, bitte das jetzt drin lassen. Wir machen jetzt eine kleine Slideshow mit Bildern, einfach zum Einstimmen, damit ihr schon mal sehen könnt, was es alles gibt. Schon mal vorab als Information, am Ende kriegt ihr die Möglichkeit, diese komplette Slideshow runterzuladen. Da steht auch jeweils dabei, wo die Bilder herkommen oder wie sie generiert worden sind, je nachdem, ob ich sie gefunden habe oder selber erzeugt habe. Also ihr müsst jetzt nichts abfotografieren, ihr könnt euch das alles nachher runterladen. Genau, also ich fange jetzt einfach mal an, Slideshow, wir gucken uns einfach ein paar Bilder an. So, das war jetzt eine kleine Slideshow mit, 21 Bildern zum Einstimmen darauf, was alles möglich ist. Wie gesagt, steht jeweils dabei, wo es herkommt oder wie es generiert worden ist. Könnt ihr euch nachher alles runterladen. Jetzt sage ich ein paar Worte zu mir. Ich bin Julian Ilgner, seit etwas über 20 Jahren in der Softwareentwicklung, seit 2016 bei der Tarent, heute Quest Digital. Und bin Softwareentwickler für Java, Kotlin, Angular, Android. Und das ist noch wichtig, ich bin kein AI-Experte. Ich habe mir das alles angelesen, ausprobiert. Aber ich bin da kein Experte, der wirklich in die Tiefe irgendwie was zu, ja, ganz in die Tiefe gehen könnte. Das Bild auf der rechten Seite habe ich mit genau dem Prompt, der da unten drunter steht, generiert. Um das Ganze ein bisschen, ja, darzustellen. Wir haben jetzt ein paar Punkte vor uns. Erstmal gibt es gleich eine kurze Einleitung. Dann geht es um die Funktionsweise, die dann das Prompting, also wie wir die Daten eingeben, Einsatzmöglichkeiten von Stable Diffusion bzw. generativer Bild-AI im Allgemeinen, das Ökosystem von Stable Diffusion und dann die Entwicklung der letzten ungefähr anderthalb Jahre nochmal zusammengefasst mit SDXL, Stable Diffusion 3 und Flux. Und was früher Schwächen waren, dafür gibt es heute Lösungen. Dann habe ich eine Seite über mögliche oder denkbare gesellschaftliche und soziale Auswirkungen. Und am Ende ist hoffentlich noch Zeit für Fragen und Diskussionen. Damit wir nachher noch dafür Zeit haben, bitte ich darum, die Fragen am Ende zu stellen, weil es ist eine Menge Stoff, sonst kommen wir nicht durch. Und genau, eine Sache ist noch wichtig, das sehen wir auf der rechten Seite, da ist so ein kleiner Marker dran, echtes Foto, das sehen wir im ganzen Vortrag an zwei Stellen. Das sind die einzigen echten Fotos, alles andere sind generierte Bilder. Genau, dann steigen wir mal ein. Erstmal, was ist denn Text-to-Image überhaupt? Eigentlich, wie der Name schon sagt, wir geben einen Text rein und es kommt ein Bild raus. Und hier ist es so, wir wollen Bilder von Kristallen erzeugen und geben dafür einen Text rein, der das beschreibt. Wir sehen jetzt hier, ein Prompt kann relativ komplex aussehen, um das möglichst genau zu beschreiben. Da kommen wir aber gleich auch nochmal zu. Aber es gibt nicht nur Text-to-Image, sondern es gibt auch Image-to-Image. Das heißt, wir geben nicht nur einen Text rein, einen Prompt rein, sondern wir geben ein Image und einen Prompt rein. Wir haben hier auf der linken Seite das Frostcon-Logo und dann einen beschreibenden Text, der sagt, was wir denn da ungefähr haben wollen. Das ist jetzt ja sehr kurz gehalten, deswegen kommt da so ungefähr was raus. Aber man kann sich ganz gut vorstellen, wofür man das sowas verwenden könnte. Das hier ist jetzt ein relativ einfaches Tool gewesen, das ist nicht so super genau macht, aber dafür schnell arbeitet. Und das hier jetzt unten finde ich besonders nett, das ist aus diesem wie ein Monster aus der Monster AG. Kann man sich ganz gut vorstellen. Dann kommen wir zur Funktionsweise. Da gehen wir ein bisschen in die Technik rein, nicht zu weit. Wie gesagt, ich bin kein AI-Experte. Ich habe mir das alles nur angelesen, aber steigen wir mal ein. Wir fangen hier erstmal an, also Stable Diffusion ist erstmal eine Blackbox. Da kommt Text rein und kommt ein Bild raus. Okay. Aus dieser Blackbox nehmen wir uns jetzt mal drei Elemente raus. Einfach nur, um das ein bisschen konstant zu halten. Wir haben einmal den Latent Space, das Diffusion Model und das Text Conditioning. Und dazu kommen wir jetzt. Die Diffusion Models an sich sind nichts Neues. Das gibt es seit 2015. Und da ist die Grundidee, dass Ausgangsbilder bewusst verschlechtert werden durch sogenanntes gaußsches Rauschen. Und das in mehreren Schritten. Und dann hat man ein Trainingsset an Bildern. Und dann wird eine KI darauf trainiert, diese Verschlechterung schrittweise wieder rückgängig zu machen. Und das Ergebnis von diesem Trainingsprozess ist ein Denoising Network. Das heißt, das hat gelernt, aus einem verrauschten Bild wieder ein Bild von einer Katze zu machen. Und wenn man das weiterdenkt, kann man halt aus einem Zufallsbild, aus einem komplett zufälligen Rauschen, kann man ein Bild generieren. Das ist aber nur ein Bestandteil von dem, was wir brauchen, damit das Ganze funktionieren kann, weil das hier ist jetzt die Fusion Models, die arbeiten im Pixel-Space. Das heißt, jedes einzelne Pixel mit seinen x Millionen Farbmöglichkeiten ist da drin gespeichert. Da kann man schlecht drauf rechnen. Damit wir auf irgendwas rechnen können, gibt es den Latent Space. Obwohl der Latent Space, das ist eigentlich hier ein Performance-Hack, um halt auf einer Repräsentation von dem, was vorher im Pixel-Space, von dem Bild war, auf einer Repräsentation rechnen zu können. Aber was ist der Latent Space überhaupt? Was kann man sich das irgendwie vorstellen? Beim Latent Space ist es so, also das ist erstmal gar nicht so einfach, sich das vorzustellen. Ich habe ein bisschen gebraucht, um dafür ein brauchbares Beispiel zu finden. Und zwar stellt ihr einen Datensatz vor, einen riesigen Datensatz von ganz vielen handgeschriebenen Zahlen. 0 bis 9, ganz viele Zahlen. Und jetzt trainieren wir dann ein Model drauf, diese Zahlen einzuordnen. Wenn wir ein Model darauf trainiert haben, diese Zahlen einzuordnen, dann ist es auch automatisch darauf trainiert, die strukturellen Ähnlichkeiten zwischen diesen Bildern zu erkennen. Und damit lernt dann dieses Model die Eigenschaften jeder Zahl. Und das ist aber etwas, das passiert quasi im Hintergrund. Also wir sehen diese Abstände hier, das ist kein Zufall, sondern das ist die Repräsentation der Unterschiedlichkeiten. Je näher beieinander, desto näher, desto ähnlicher, je weiter weg, desto unähnlicher. Und dieses Konzept des Latent Space ist der Kern des Deep Learnings. Das ist wirklich Eigenschaften von Daten lernen, Datenstrukturen vereinfachen, Muster finden. Und damit ist es überhaupt erst möglich, damit werden die Datenmengen überhaupt erst so weit reduziert, dass man damit überhaupt arbeiten kann. Aber damit können wir immer noch nicht mal anfangen. Wir brauchen nämlich noch mehr. Wir müssen ja irgendwie einen Prompt reingeben können. Das heißt, die AI muss irgendwie in Anführungszeichen verstehen, was wir wollen. Dafür wurden Milliarden von Kombinationen von Bildern und Texten zusammengefügt und darauf trainiert, hat diese Captions zusammen und die Bilder zusammengebracht, damit die AI versteht, was mit was gemeint ist. Das habe ich hier noch mal ein kleines bisschen detaillierter. Und zwar das Stable Diffusion Model, also das erste Stable Diffusion Model 1.4, wurde auf 3 Subsets von Lion 5b trainiert. Lion 5b ist, Lion ist ein Münchner Verein, die halt diesen Datensatz Lion 5b veröffentlicht hat. 5b, 5 Billion, also 5 Milliarden Datensätze. Das sind jeweils halt diese Kombinationen von Bildern und Beschreibungen. Und von diesem Datensatz wurden 3 Subsets verwendet. Und zwar wurden das Lion 2b Englisch, 2 Milliarden Elemente mit englischen Captions, High Resolution und halt das, was hier dargestellt wird, Lion Aesthetics. Das ist ein Subset, das wurde auch mit einer anderen AI-Komponente darauf gefiltert, auf Bilder, die halt als wahrscheinlich von Menschen als schön empfunden werden. Und das zusammen wurde dann zu dem Model Stable Diffusion 1.4, das ist wie gesagt das erste Model, was da veröffentlicht wurde, zusammengefasst. Genau. Und ja, jetzt kommen wir zum Prompting, wie man das Ganze überhaupt benutzt. Und zwar, es ist so, ihr erinnert euch an die Bilder vom Anfang mit den Kristallen. Und es ist so, mit den Prompts, wir geben an der AI einen Hinweis darauf, was wir haben wollen. Also wir kriegen normalerweise nicht unbedingt genau das, was wir haben wollen, beziehungsweise ist das große Problem, genau das zu kriegen, was man haben will. Und hier ist es so, wir sehen auf der linken Seite einen relativ komplizierten oder detaillierten Prompt und auf der rechten Seite die Essenz davon. Man kann beides ausprobieren. Je nach Version macht es einen großen Unterschied, was man da rauskriegt. Bei den früheren Versionen 1.4, 1.5 war es noch so, dass man halt mit so einem kurzen Prompt meistens nichts besonders Sinnvolles gekriegt hat. Bei den neueren Versionen sieht das schon anders aus. Genau, Gewichtung gehe ich jetzt nur ganz kurz darauf ein, dass es Gewichtung gibt. Also wir können halt sagen, hier Crystal 1.2 erhöht die Gewichtung um 20%. Das ist halt an diesem Bild wichtiger. Einfach nur Details stehen da, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Könnt ihr später nochmal nachlesen. Negative Prompts. Es gibt ganz häufig, dass man sagt, ja, ich kriege hier was raus, das ist auch schon ungefähr das, was ich haben will, aber das da stört mich, das ist überhaupt nicht das, was ich haben will, ich will was anderes haben, das nicht. Dann schreibt man es in einen negativen Prompt. Das ist ab Version 2.0 besonders wichtig. Wir sehen auch hier, das ist eine Version von Version 2.0, da ist der negative Prompt länger als der positive Prompt. Bei dem neuesten Model Flux, was am 1.8. rausgekommen ist, gibt es keinen negativen Prompt. Da muss man es anders umschreiben. Also da gibt es, wie gesagt, Unterschiede zwischen den verschiedenen Versionen. Genau, bei der Generierung im Allgemeinen, hier hatte ich eigentlich geplant, eine Generierung über über Stable Hort zu machen, aber das würde jetzt zu lange dauern. Und in Stable Hort ist leider Flux noch nicht drin, deswegen macht das gerade nicht so richtig viel Sinn. Ihr könnt euch das über die entsprechenden Seiten, stablehort.net, immer merken. Das ist ein crowdsourced Distributed Computing, also andere Leute bieten da ihre Rechenkapazität an. Könnt ihr darauf zugreifen und das einfach benutzen, ohne Anmeldung, ohne Bezahlung. Da gibt es ein paar Alternativen für ClipJob, für SDXL und Hugging Face und noch andere für Flux. Da kommen wir aber auch später noch zu. Beispiel, wie das aussehen würde. Wir hatten das ein ähnliches Bild eben schon mal. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr später mit demselben Prompt, wo auch schon ein bisschen was detailliertere Ergebnisse bei rauskommen. Aber es gibt nicht nur Prompting, sondern es gibt mehr. Wir sehen es auf der rechten Seite oben, InPainting, das ist, wir ersetzen einen Bildausschnitt gegen etwas anderes. Wir setzen hier den Hund gegen A Cat Sitting on a Bench und bekommen eine Katze, die da drauf sitzt. Oder OutPainting, das sehen wir auf der linken Seite, das berühmte Bild von der Mona Lisa, das geht eigentlich nur runter bis zu den Händen und die Landschaft drumherum gibt es eigentlich in dem Bild nicht. Das wurde hier erweitert. Damals, als es gemacht wurde, das war noch relativ am Anfang, Ende 2022, das war noch ziemlich aufwendig, nachdem was derjenige, der es gemacht hat, geschrieben hatte. Das ist heute deutlich einfacher, zum Beispiel auch bei diesem ClipJob Uncrop. Das läuft innerhalb von ungefähr 10 Sekunden, kann man sowas machen. Vielleicht nicht in der Qualität, aber das ist auf jeden Fall die Tendenz, es geht immer schneller und es wird immer besser. Und dann gibt es ab Stable Diffusion 2.0 Desk-to-Image. Also wir haben eben schon gelernt, es gibt die Möglichkeit, Bildausschnitte zu ersetzen. Hier ist es so, wird nicht nur ein Bildausschnitt ersetzt, sondern die tiefen Informationen bleiben erhalten. Das heißt, auf der linken Seite haben wir das Ausgangsbild, dann haben wir die tiefen Informationen, wie sie gespeichert worden sind, und dann halt die generierten Bilder. Und das ist wieder, es wiederholt sich, es gibt immer weitere Optionen, immer weitere Möglichkeiten, um das Ergebnis genauer zu kontrollieren. In die ähnliche Richtung geht das die Region Prompter Extension, also erstmal die Information, es gibt Extensions. Hier war es so, dass es lange, lange Zeit ein Problem war, also bis noch SDXL ein Problem war, wenn man verschiedene Bildausschnitte in verschiedener Art haben wollte, hier hell, dunkel. Dass zum Beispiel, wenn man eine Person mit blauen Haaren haben wollte, dass es dann passieren konnte, dass auch die Vorhänge im Hintergrund auch blau eingefärbt wurden, das sogenannte Prompt Bleeding. Um das zu verhindern, wurde halt diese Extension hinzugefügt. Das ist heute gar nicht mehr nötig, weil es Flux gibt. Da kommen wir aber auch noch zu. Gesundheit. Einsatzmöglichkeiten, da kann man sich ganz viel vorstellen. Wir fangen erstmal an mit dem offensichtlichsten, Kunst. Einfach schöne Bilder, klar. Dann gibt es aber noch weiter Musikalben. Geht auch in Richtung Kunst. Hier, so könnte zum Beispiel eine Vorder- und Rückseite von einem Musikalbum aussehen. Oder, da muss ich jetzt einmal ein bisschen hier rüberkommen, T-Shirts. Genau, das habe ich übrigens selber generiert. Das war noch mit einer früheren Version. Dafür habe ich ungefähr 100 Versuche gebraucht. Und der Prompt kam auf Grundlage von einem anderen Prompt von jemandem von Reddit, der wiederum seinen Prompt auf Grundlage von jemandem, den Prompt von noch jemand anders gemacht hatte. Genau. Dann, das hier ist eines von vier Bildern, das ich gemacht habe für das Team, für das ich aktuell arbeite, offensichtlich Känguru. Und das ist jetzt mit ClipJob gemacht. ClipJob ist leider inzwischen kostenpflichtig in den meisten Fällen, ist aber eine schöne Möglichkeit, um sehr schnell Ergebnisse zu kriegen. Also dafür war es wirklich so, für vier Bilder, die ich benutzen konnte, habe ich 10 Bilder generiert. Also deutlich schneller als die 100 Bilder von der Folie davor. Dann gibt es noch die Möglichkeit, jetzt muss ich einmal mit der Maus hier rüberkommen. Na. Also wir haben jetzt hier auf der rechten Seite die Person, die abgefilmt wird, und auf der linken Seite dahin wird die Bewegung übernommen. Das ist noch schon relativ lange her, schon relativ alt, aber man sieht, da kann man sich auch schon eine ganze Menge vorstellen. Jetzt muss ich eins weitergehen. Das ist jetzt sehr neu. Das ist mit Flux, wie gesagt, am 1.8. rausgekommen in Zusammenarbeit mit Kling AI. Und das sieht schon relativ echt aus. Wenn man genau hinguckt, kann man noch so ein paar Sachen sehen, die unscharf sind und so. Aber da kann man sich schon eine ganze Menge Geh- und Missbrauchsmöglichkeiten zu vorstellen. Jetzt muss ich einmal schauen, dass ich hier weiterkomme. So, na. Hat das jetzt? Jetzt haben wir das. Genau, was man auch machen kann, ist, sich zum Beispiel Tiles für isometrische Teile für Spiele generieren. Oder irgendwelche Icons zum Beispiel für Beta-Versionen oder Entwicklerversionen. Ich will mal schnell irgendein Icon haben, fürs Erste reicht's, kann man mit arbeiten. Oder, das ist auch besonders nett, da hat sich jemand per Dreamboost selber in dieses Comic rein generiert. Also der bärtige Mann auf der rechten Seite ist derjenige, der es gemacht hat, der hat sich selber in dieses Comic da rein generiert. Aber was in die eine Richtung geht, geht auch in die andere Richtung aus dem Comic raus. Das berühmte Bild von dem Haus der Simpsons auf der linken Seite, so wie es in echt aussehen könnte. Gut, hoffentlich ist die Straße nicht ganz überwachsen. Was aber auch geht, ist sowas wie Bilder, Werbung, das sind generierte Bilder. Die sehen besser aus, als was ich schon auf so mancher Speisekarte gesehen habe. Also das sieht durchaus schmackhaft aus, finde ich. Werbung ist auch ganz groß im Bereich Mode. Das hier ist ein reales Kleidungsstück, das per AI auf eine Person drauf generiert wurde. Da gibt es also die Möglichkeit, ein Bild von sich hochzuladen und virtuell Kleidung anzuprobieren und zu gucken, wie es aussehen könnte. Geht aber noch wesentlich weiter. Das hier ist ein Bild. Auf der linken Seite sehen wir das Originalbild von einem sowjetischen Soldaten von 1946. Wir sehen, dass das Bild stark zerstört ist. Und das hat jemand, ja, restauriert will ich jetzt nicht sagen, wieder neu erzeugt. Der hat halt quasi die AI benutzt, um das Bild im Großen und Ganzen wiederherzustellen. Bei der Uhr wusste er, welche das war und hat die quasi dann reingepastet. Und da kann man sich vorstellen, dass jetzt für Verwandte, Hinterbliebene quasi dieses Wiederaufleben lassen einer Person sehr, sehr wichtig sein kann. Also wenn man halt irgendwie vom Großvater nur noch irgendwie so ein altes, zerstörtes Foto hat, solche Möglichkeiten gibt es. Genau, dann kommen wir gleich zum Ökosystem. Mal ein grober Überblick, also ihr seht, das ist eine Menge Zeug. Wir haben einmal Stable Diffusion, the Software, also die Software an sich. Die Models, darunter ist auch einiges. Wie gesagt, 1.4 war die erste Version und von da gibt es noch einige weitere. Auf der linken Seite diverse Unternehmen und Gruppen, die damit beschäftigt waren und sind, entsprechend die Software und die Models zu erzeugen. Stable Hoard, wie gesagt, crowdsourced, also am nächsten am Open-Source-Gedanken dran. Personalisierung über diverse Möglichkeiten, oben drüber, Dreamboost und so weiter. Anwendungen, Webservice gibt es noch und nöcher. Die meisten wollen einem irgendwelche Tokens verkaufen. Das muss man aber nicht unbedingt machen. Dann gibt es halt User-Interfaces. Da war das Web-UI von Automatic 11111. War lange Zeit der Standard. Daran ist interessant, dass der, als der es geschrieben hat, war der 17. Auch interessant. Aktuell ist es nach meinen Informationen so, dass die meisten, die das lokal laufen lassen, ComfUI benutzen, weil man da noch mehr Einstellungsmöglichkeiten hat. Und Nachbearbeitung ist jetzt so Korrekturgans, das war vor allem bei den ersten Versionen wichtig, als noch die Augen schlechte Qualität hatten und so weiter. Genau, ich nehme jetzt erstmal die Models raus. Also erstmal Models. Es gibt einige 10.000 verschiedene Models. Also die Base Models zu erstellen ist ziemlich teuer. Also ein Stable Diffusion 1.4 oder ein Flux. Da muss man dann tausende GPUs, tausende von Stunden da rechnen lassen. Das ist extrem teuer. Aber wenn das erstmal da ist, kann man das nehmen und mit anderen Sachen verbinden und dadurch neue Models erstellen. Das haben viele, viele Leute gemacht. Man sieht hier auch Hugging Face über 13.000 Models, die man runterladen kann. Wohlgemerkt, runterladen kann. Ne? Nicht nur zur Verfügung, runterladen, Open Source. CivitAI war mit Stand 23, waren 6.000 Models. Das werden inzwischen auch über 10.000 sein. Und jetzt hier sind einfach mal ein paar Beispiele. Interessant finde ich bei Nolling Case, das heißt so, weil alles, was man damit generiert, wird in einen Case gepackt. Und auf der rechten Seite Modern Disney ist halt der Pixar-Style. Was man aber auch machen kann, auch Spezial-Models, zum Beispiel das hier. Das ist das Model Freedom, das ist einfach für sehr realitätsnahe Bilder. Das ist jetzt auf Stable Diffusion 2.1 aufgesetzt. Und da kann man mit Feintuning schon sehr viel machen. Also das Stock 2.1 war noch nicht so nah dran. Um noch mal ein bisschen zu zeigen, wie das aussieht bei verschiedenen Models, das ist jetzt einfach eine Liste. Das ist von auch 2023, neueres habe ich nicht gefunden. Das sind zwei verschiedene Seeds, derselbe Prompt und je Spalte ein Model. Man sieht halt, dass je nach Model unterschiedliche Ergebnisse dabei rauskommen. Also wenn man zum Beispiel ein realistisches Bild machen will, sollte man sich ein Model raussuchen, das genau dafür da ist. Wenn man ein Comic-Ergebnis haben will, sollte man sich ein Model raussuchen, das dafür da ist. Oder halt versuchen, ob man mit einem Standard-Model auch irgendwie weiterkommt. Aber wir können auch, wenn wir bei Models sind, können wir noch mehr machen. Es gibt nämlich noch, im Ökosystem gibt es noch ControlNet. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, es gibt immer neue Tools, um das Ergebnis genauer zu kontrollieren. Und hier ist es so, wir haben nicht nur den Prompt, sondern wir haben auch ControlNet. ControlNet ist dafür da, um die Form genauer zu kontrollieren. Also wir haben hier zusätzlich zum Textprompt eine zusätzliche Steuerung, zusätzliches Conditioning dazu. Also wir nehmen diese Form plus den Prompt und kriegen dann ein Ergebnis raus. Das sieht dann mit verschiedenen Prompts, kriegen wir die gleiche Form in verschiedenen Ergebnissen halt raus, je nachdem, was wir da als Prompt eingeben. Und ControlNet kann aber noch mehr. ControlNet ist nicht nur das, was wir hier sehen, dass die Edge Detection, das haben wir jetzt auf der rechten Seite, nochmal Edge Detection, wo halt wirklich die Kanten erkannt werden und man halt darf hier oben das Source Image, dann die Detection und die Ergebnisse davon. Also es gibt auch hier auf der linken Seite Human Pose Detection, ein Eingangsbild, dann wird die Pose erkannt. Das ist leider mit schwarzem Hintergrund nicht so gut zu erkennen. Das ist leider so da vorgesehen anscheinend. Auf jeden Fall kann man dann damit relativ gut sagen, okay, diese Form möchte ich haben, diese Pose möchte ich haben, das kriegen wir damit raus. Kann man aber auch noch für mehr benutzen, und zwar für QR-Codes. Auch die hier sind generiert, die funktionieren, das habe ich ausprobiert. Nicht so gut wie normaler, aber es funktioniert und sieht schöner aus. Das war ursprünglich von diesem QRBTF. Die hatten letztes Jahr im Sommer hatten die das angekündigt, dass sie es veröffentlicht würden, haben da relativ große Welle mitgemacht und haben es nie veröffentlicht. Und daraufhin sind andere hingegangen und haben dieses QR-Code-Monster gemacht. Das kann man auch wirklich, das ControlNet-Model kann man wirklich runterladen und auch lokal benutzen. Genau. Ich gehe nur ganz kurz auf Optionen ein, wie man das Ganze noch personalisieren kann. Details dazu sind im Anhang. Wie gesagt, könnt ihr euch nachher alles runterladen. Im Anhang sind auch nochmal, ich glaube, 100 Seiten oder so. Und aber es gibt halt einmal die Version Dreamboost, komplett neues Model, ist sehr mächtig, braucht aber auch GPUs und alles und erzeugt neue Modelle von 2 bis 7 GB, braucht auch nochmal ordentlich Platz. Aber die beiden anderen Versionen, Textual Inversion, Low Rank Adaption, bekannter als LoRa, sind kleinere Änderungen, die man auf ein Model draufsetzt. Also sowas wie eine griechische Vase sieht so aus. Oder der Stil von einem bestimmten Künstler wird hinzugefügt. Kann man natürlich auch mehrere. Wie gesagt, will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, weil das wirklich nochmal ein Thema für einen anderen Vortrag wäre. Aber da steht noch mehr am Anhang. Genau, wie vorhin gesagt, also beziehungsweise ich gehe nochmal zurück, ganz weit zurück. Als ich den Vortrag hier angemeldet habe, habe ich behauptet, es lohnt sich, den Vortrag anzugucken, auch dann, wenn ihr den vom letzten Jahr schon mal gesehen habt, weil sich so viel geändert hat. Und wie sich jetzt gezeigt hat, es stimmt, weil nämlich jetzt letztes Jahr SDXL rauskam. Dann kam SDXL Turbo raus, nur noch normalerweise ein Step statt 50, also viel, viel schneller. Dann kam Stable Diffusion 3 raus und jetzt am 1.8. Flux. Stable Diffusion XL. Das war ein Zwischenschritt von zwischen 2.1 und 3.0. Wurde Mitte letzten Jahres veröffentlicht und hat zum ersten Mal die wirklich reale Möglichkeit gehabt, brauchbaren Text rauszukriegen. Das hier auf der rechten Seite, da ist nichts dran angepasst oder so, das ist genau so aus der Maschine rausgekommen. Und da SDXL hat auch eine technische Änderung gehabt, und zwar, das gab nicht nur ein Model, sondern zwei Models. Das Base Model und das Refiner Model, um halt die Bildqualität zu verbessern. Das kann dann zum Beispiel so aussehen. Und wir sehen hier, wir haben im Gegensatz zu den Prompts von Anfang an für 1.4, 1.5, haben wir einen ganz kurzen Prompt. Einfach nur, a duck with a sign saying quark. Zack. Und das waren, wenn ich mich nicht täusche, irgendwie 4 Bilder, die ich dafür generiert habe. Also auch relativ schnell, nicht mehr die 100 Bilder von am Anfang, bis irgendwie was Brauchbares rauskam, sondern 4. Dann kam Stable Diffusion 3. Das wurde mit großer Spannung erwartet und so groß wie die Spannung war, so groß war die Enttäuschung, als es rauskam. Weil die große Version von Stable Diffusion 3, sehen wir in der Mitte, geht es nur über API zugänglich, nicht Open Source, nicht runterladbar. Die Version, die man runterladen kann, ist die 2B Medium. Ist nicht mehr in der Lage, Menschen ordentlich zu generieren. Wir sehen das unten rechts, das ist, wie Golem es geschrieben hat, die Community hält die neue Version von Stable Diffusion für einen Witz. Nun, das war ein ziemlicher Reinfall. Ich meine, ehrlich gesagt, bei 2.0 gab es auch zuerst Reaktionen, die in eine ähnliche Richtung gingen, aber darauf aufbauend auf 2.0, 2.1 konnte man dann wieder eine ganze Menge machen. Da musste man nur anders arbeiten als vorher. Und ich denke mal, dass auch 3.0 als Grundlage für andere Models auch eine Berechtigung haben kann. Aber, wie schon mehrfach erwähnt, 1.8. Flux. Flux ist nicht mehr von Stability AI, sondern von Black Forest Labs. Black Forest Labs ist ein Startup aus Freiburg im Breisgau, also ein deutsches Unternehmen. Und das vor allen Dingen von früheren Mitarbeitern von Stability AI. Genauere Informationen sind hinter den Links. Davon gibt es 3 Varianten, Dev, Pro und Schnell. Ja, schnell, weil deutsches Unternehmen. Das heißt wirklich so. Auch da ist es so, Pro ist nur über API erreichbar und kostenpflichtig. Aber das ist nicht ganz so schlimm wie bei Stable Diffusion 3, weil man mit Dev und Schnell schon eine ganze Menge machen kann. Genau, da kommen wir auch gleich noch hinzu. Flux hat im Gegensatz zu den vorherigen Versionen, die, ja, ich meine, 4, 6 Milliarden Parameter hatten, teilweise, ich meine, SDXL hatte 8, meine ich, jetzt 12 Milliarden Parameter, und das merkt man auch. Also Text funktioniert, wie wir auf der rechten Seite schon mal ganz gut sehen, was wir auch am Anfang bei den Fröschen ganz gut sehen konnten. Hände funktionieren auch bei komplizierten Fällen. Wir sehen da unten hier die Hände über Finger überkreuzt. Das war vorher absolut unmöglich. Das ging einfach nicht. Und keine übermäßige Zensur wie bei Stable Diffusion 3. Also was hier Frau auf Wiese ist machbar. Auch da die verschiedenen Models, wie gesagt hier schnell Dev. Da sind die Links zum Runterladen. Also könnt ihr euch nachher nehmen, runterladen. Dann, als ich den Vortrag zum ersten Mal gehalten hatte, war das Ganze noch neu. Da war das 2 Monate alt, Stable Diffusion war gerade rausgekommen, da habe ich noch gesagt, ja, und hier, da sind die Schwächen. Das hat sich jetzt aber sehr geändert. Inzwischen ist es so, wir sind von Schwächen zu Lösungen gekommen. Wir sehen hier zum Beispiel Augen. Bei Version 1.4 links, das sieht noch sehr, sehr unrealistisch aus. Auf der rechten Seite, Flux, selbst wenn man da reinzoomt, es ist so, bei SDXL hatten wir noch so, dass die Pupillen noch teilweise ein bisschen unförmig waren. Auch da musste man schon genau hingucken. Das ist jetzt aber auch nicht mehr so. Das ist übrigens genau, wie da unten schon steht, mit Flux 1 Dev generiert. Das habe ich auch selber generiert. Dann gab es noch so Sachen wie Text. Das war lange Zeit ein Problem. Hier auf der linken Seite hatten wir, das sieht so aus wie eine Spielebox von Dinotopia. Und Text war bis 2.1 einschließlich nicht nutzbar. SDXL hat das schon ermöglicht, das haben wir vorhin schon mal gesehen. Aber auch da musste man mehrere Versuche machen, bis man irgendwie Bild und Text zusammen irgendwie brauchbar hatte. Das ist bei Flux 1 wirklich so, dass es meistens ziemlich direkt funktioniert. Das hier oben, Once Upon a Time, davon habe ich 2 Bilder generiert. Und das andere habe ich nur nicht genommen, weil mir der Text zu gedruckt aussah. Aber der Text war da. Oder hier, jetzt ist jetzt nicht Dinotopia, sondern Zootopia, aber das ist lesbar. Dann haben wir Hände, habe ich vorhin schon mal gesagt. Das ist ein bisschen interessante Entwicklung. Ganz am Anfang, auf der linken Seite, war noch Kraut und Rüben, 3 Finger, 7 Finger, ja. Also war auch lange Zeit eine gute Möglichkeit, um AI-generierte Bilder zu erkennen. SDXL 1.0, das in der Mitte mit dem Spock, dafür habe ich auch ungefähr 100, 120 Bilder gebraucht, bis das da rausgekommen ist. Das war echt schwierig. Flux 1 kann viel. Ich habe aber mal versucht, so ein paar Bilder zu ein paar Handstellungen zu generieren. Unter anderem halt diesen vulkanischen Gruß. Und also ich habe es nicht hinbekommen. Vielleicht funktioniert es mit der Pro-Version besser als mit der Dev-Version. Oder ich hatte irgendwie. Oder es gibt noch irgendeinen Trick, den ich nicht kenne. Grundsätzlich ist es aber auf jeden Fall tendenziell besser. Aber da ist noch so ein bisschen Sachen, wo man merkt, kenne noch nicht alles. Dann hatten wir, genau, Prompt Leading. Wir hatten vorhin schon mal das Beispiel mit dieser Region Prompter Extension mit verschiedenen Ausrichtungen. Und wir sehen jetzt hier auf der rechten Seite, das ist ein sehr ähnliches Bild wie das auf der linken Seite. Das ist aber direkt aus Flux raus, ohne irgendwelche Extensions, funktioniert deutlich besser. Das nächste Bild habe ich selber generiert. Und zwar, das hatte ich auch vorhin schon mal erwähnt, Prompt Bleeding gab es. Auch gerade mit den irgendwie Haarfarbe hat die Farbe des Vorhangs verändert oder so. Das gibt es jetzt nicht mehr, sondern das kann Flux direkt so. Wir sehen da unten den Prompt, relativ übersichtlich, sagt wirklich genau, wie sind welche Farben und es funktioniert. Also das ist wirklich nochmal ein großer Schritt nach vorne. Dann hier SDXL 1.0, das fand ich damals schon wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Das war jetzt auch erst etwas über ein halbes Jahr her, ein Dreivierteljahr vielleicht. Aber auch da, Fear of the Dark. Auf der rechten Seite ist es wirklich so, das Bandlogo selber ist genauso, wie man es kennt. Das Bild ist, ja, Bild und Schrift einfach viel, viel besser. Da sieht man einfach mal wirklich, was sich da entwickelt hat. Das sehen wir jetzt bei dem nächsten auch nochmal. Und zwar ist es so, ich gehe in meiner Freizeit auch mal Bogenschießen und deswegen wollte ich es auch mal generieren. Mit SDXL war das noch nicht möglich. Das Sieht noch so halbwegs so aus, aber die Hand ist vor der Sehne, das geht nicht. Das funktioniert einfach physikalisch nicht. Und auf der rechten Seite sehen wir das mit Flux 1 Dev, das habe ich auch selbst generiert. Und wir sehen, ja, so sieht das aus. Also gut, ist jetzt vielleicht noch nicht super scharf, aber es ist physikalisch realistisch. In eine ähnliche Richtung, Verständnis von der Welt, geht das hier. Bisher war es so, dass es kaum möglich war, auch nur etwas zu generieren, was auch nur entfernt wie ein Flugzeug aussah oder was irgendwie noch halbwegs realistisch war. Mit Flux 1 ist es nicht nur möglich, ein Flugzeug zu generieren, sondern zu sagen, ich möchte einen Airbus A380 haben in Lufthansa-Farben. Gut, ob das denn jetzt New York ist, weiß ich nicht genau. Aber es ist zumindest so, ja, das ist ein Flugzeug. Okay, damit kann man was anfangen. Auch da kann man noch verbessern, kann auch ein bisschen schärfer werden, aber es ist schon ein deutlicher Schritt nach vorne. Entschuldigung? Oh, gute Beobachtung. Okay, das habe ich nicht gesehen, allerdings zu dem Zeitpunkt gab es die 380, glaube ich, noch nicht. Wie auch immer. Aber nein, so genau habe ich da nicht hingeguckt. Gute Beobachtung. Genau. Das Bild habe ich eigentlich reingenommen, weil man da sehr gut sieht, wie genau man mit Flux das Bild beschreiben kann. Wirklich auf, ich habe da beschrieben, eine rote Handtasche über die rechte Schulter und es funktioniert. Also das ist wirklich, da kam früher, konnte da irgendwas bei rauskommen, da konnte im Hintergrund eine Handtasche liegen. Es ist wirklich um Klassen besser. So, dann kommen wir jetzt auch zu den sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen, die wir uns vorstellen können. Also erstmal Copyright ist es so, da will ich gar nicht so weit reingehen, weil ich habe von Recht nicht wirklich viel Ahnung. Ich würde es eigentlich zusammenfassen als Stable Diffusion selber und die Models sind Open Source, die kann man benutzen. Aber egal, wie man ein Bild erstellt, ob man es von Hand malt oder eine AI benutzt, man sollte besser nicht mit einem Bild der Maus eines bekannten amerikanischen Konzerns öffentlich werben. Auswirkungen auf Gesellschaft und Politik, da kann man sich, das sind jetzt Sachen, die habe ich mir überlegt, was Auswirkungen sein könnte. Also erstmal, als es rauskam, als Stable Diffusion rauskam, gab es einen riesen Aufschrei bei Künstlern, die gesagt haben, ja, wovon sollen wir jetzt leben? Ihr nehmt uns und ihr klaut uns unsere Bilder und schmeißt uns aus dem Geschäft. Da gab es viele, die gesagt haben, ja, Stable Diffusion würde einfach Bilder kopieren. Das stimmt natürlich nicht. Aber das Problem, dass gerade Sachen, die jetzt vielleicht nicht super high effort sind oder super künstlerisch sind, also gerade so Werbebilder, dass die da vielleicht verdrängt werden, schon möglich. Ganz neue Geschäftsmodelle. Es gab auch Künstler, die gesagt haben, hey, cool, neues Tool, neues Werkzeug benutze ich. Dann hier Kunstpreise. Da gab es einen Fall, da hat jemand sich mit einem Bild für einen Kunstpreis angemeldet, hat den gewonnen. Und dann gab es einen riesen Aufschrei, weil der hatte nicht gesagt, dass dieses Bild KI-generiert war. War es aber. Dann Inflation der Bilder. Wir kriegen sowieso schon von überall Bilder ohne Ende. Wenn jetzt möglich ist, zum Beispiel mit Flux schnell innerhalb von 2 Sekunden ein Bild zu generieren, werden wir dann noch mehr von Bildern überschwemmt. Dann Fake-Diskussion. Können wir noch sehen, was fake ist und was nicht? Gibt es irgendwann die Situation, dass jemand sagt, ich glaub gar nichts mehr, weil es kann ja alles fake sein? Dann etwas, was ich hier unter Hyper-Individualitätsblasen zusammengefasst habe. Aktuell ist es so, wenn man einen Film sieht, Kino oder so, dann redet man darüber und man redet über denselben Film. In Zukunft kann es sein, dass der eine dann in dem Film als Helden sich selber sieht oder jemand eine bestimmte Person und der andere sieht in dem Film eine andere Person. Man redet nicht mehr über dieselben Filme, man redet nicht mehr über dieselben Geschichten. Und über gemeinsame Geschichten sind ganz wichtig für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Politisch erstmal ganz banal Bilder für Wahlwerbung. Also gerade die AfD ist bekannt dafür, sehr, sehr schlechte AI-generierte Bilder zu verwenden auf ihren Wahlplakaten. Oder natürlich auch Bilder für Propaganda. Wenn man ein sehr hochwertiges, realitätsnahes Bild hat und das irgendwo in der Zeitung drin hat, kann man damit natürlich auch sehr gut Propaganda machen. Also wir hatten vorhin ein paar Bilder, die sahen sehr realitätsnah aus. Wenn man die jetzt nicht in dem Zusammenhang sehen würde, sondern irgendwo in der Zeitung, würde man wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass die generiert sind. Und dann sind wir bei dem Bereich Fragen und Diskussionen. Hier ist die Möglichkeit, das Ganze runterzuladen. Über den Link, über den QR-Code. Und da sind noch jede Menge Seiten im Anhang. Könnt ihr euch abscannen. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen offen. Und ansonsten ist die Zeit für die Fragen. Genau. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit der Technik ist, mit einem Handmikro. Da wäre mal die Frage nach hinten.
Gibt es Fragen aus dem Publikum?
Ja.
Ah, gut. Immer bitte melden. Okay, ich komme vorbei.
Ja, super. Erstmal herzlichen Dank für den Vortrag. Fand ich super spannend.
Sehr gerne.
Ich habe mich aus einem anderen Anlass mit KI auch befasst und Flux habe ich auch drüber gelesen. Ich weiß, dass es jetzt Tools gibt, in denen ganz drin sind, die solchen Programmen versuchsweise evaden wollen. Insofern, also die da was, also die da versuchsweise also einen Schutz generieren, damit ihre Bilder eben nicht für solche Sachen verwandt werden können. Mhm. Also meine Frage wäre, ist dieses Tool wirklich immun dagegen oder und wenn nicht, könntest du dir vorstellen, dass da dann eben so ein, also dass es dann eben so eine GAN-Rivalität geben würde, sodass man dann eben etwas wieder von diesem Toolhersteller aufbaut, was dann wieder was das alles noch komplexer macht, praktisch.
Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Also du meinst, es gibt quasi Leute, die Bilder haben und nicht wollen, dass die von dem Unternehmen, das die Bilder da erstellt, einlesen.
Genau, die so einen einbauen, was dann eben folgt, sodass die LLM, weil das ist ja eine KI praktisch darin, die so einen Prompt drin haben praktisch, der dann eben dem entgegensetzt.
Und das also ich fürchte, deine Frage kann ich nicht so richtig beantworten, weil das ein Teil ist, mit dem ich mich nicht wirklich beschäftigt habe. Ich kann aber ein Beispiel bringen und zwar war es so, dass bei Stable Diffusion 1.4, 1.5 war es so, dass ganz viele Leute gesagt haben, ja, ich hätte gern so ein Bild, das so ein bisschen Fantasy-mäßig ist und haben gesagt, irgendwie im Style von Greg Witkowski. Das fand dieser reale, noch lebende polnische Künstler nicht so richtig witzig, weil seine eigene Kunst nicht mehr gefunden wurde, sondern nur noch Sachen, die generiert worden sind. Daraufhin hat er mit Stability AI gesprochen und die haben für die nächste Version, für die 2.0, alle Sachen mit seinen Bildern rausgenommen. Das heißt, die haben da miteinander gesprochen. Natürlich ist es so, dass grundsätzlich, ich weiß nicht, ob es möglich ist, technisch möglich ist, das zu verhindern. Über solche rechtlichen Sachen offensichtlich schon. Aber insgesamt muss ich leider sagen, dass ich deine Frage nicht richtig beantworten kann. Tut mir leid.
Weitere Fragen?
Ich bin jetzt auch nicht.
Dein Mikro ist nicht an, ne?
Ich kann nicht professionell beantworten, aber soweit ich es weiß, in einem kritischsten Bereich, wenn es jetzt um Bilder für den Journalismus geht, gab es natürlich sofort irgendwie Bestrebungen, irgendwie das zu sichern. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die Kamerahersteller irgendwie dahin gegangen, zu sagen, wir signieren die Bilder auf der Kamera, sodass man also wissen kann, dass die Bilder schon auf der Kamera sind. So. Mhm. Genau, ja, also an der Stelle schon.
Ergänzend vielleicht noch, was es teilweise gibt, ist, dass die Ergebnisbilder von der KI auch ein Wasserzeichen im Prinzip drin haben, damit eben nicht später die KI mit den KI-Ergebnissen trainiert wird, was bei LLMs teilweise ein Problem ist, damit das halt bei Bildern nicht passiert. Genau.
Wie verhält es sich denn mit dem Ressourcenbedarf? Der aktuelle Modelle.
Wo? Ich sehe gerade nicht. Okay. Ja. Ah, danke. Okay, also nochmal bitte.
Wie verhält es sich denn mit dem Ressourcenbedarf der aktuellen Modelle? Wie, oder wie entwickelt sich das denn?
Also der Ressourcenbedarf steigt. Also wir haben es eben gesehen, irgendwie die ersten Versionen hatten irgendwie 6 Milliarden oder so einzelne Einträge und jetzt geht's halt immer weiter hoch. Brauchen die auch, damit sie möglichst viel verstehen können? Das heißt, es wird immer mehr, wird auch ein größeres Model zu erstellen, braucht auch immer mehr Rechenkapazität, demzufolge auch mehr Strom und so weiter. Das wird tendenziell eher größer. Also was eventuell denkbar wäre, ist, dass man hingeht und für bestimmte Zwecke bestimmte Models erzeugt. Das gibt es teilweise auch, die dann entsprechend nicht ganz so viel brauchen. Aber insgesamt diese großen, verallgemeinernden Models werden immer größer.
Weitere Fragen? Ah, okay.
Ja, ich wollte noch was zum Thema Qualität und auch Wirkung von diesen Bildern sagen. Aus einer Sicht von jemand, der sich von der Erfahrung sagt, ich kann eine ganze Menge von den Sachen ästhetisch beurteilen. Ich bin selber Industriedesigner, habe eine klassische Ausbildung, was Visualisierungstechnik angeht. Also ich kann solche Sachen von Hand machen. Ich kann die aber auch schon seit ewigen Zeiten auf Computern generieren. Wir haben die teilweise mit 3D gemacht, dann Fotoretuschen gemacht. Also auch zum Beispiel so eine Szene aus Alien komplett aus dem Nichts raus erzeugen, also dann illustrieren. Das geht alles. Was mir dann aus dieser Sicht auffällt, ist halt, dass natürlich die Laien durch diese Bilder extrem beeindruckt werden, teilweise auch nicht die Quellen kennen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Duck, den du eben gezeigt hast, das war ja eigentlich keine Ente, sondern es war eine Illustration von einer Ente. Das war also kein richtiger Vogel. Der hat da sich irgendwas rausgepickt, wo er die Tags hat, sagt, okay, in meiner Datenbank steht drin, das ist jetzt eine Ente, die nehme ich. Und die hat eine bestimmte Ausprägung auch, aus zum Beispiel ein bestimmter Stil von einem bestimmten Künstler und so weiter. Und die Sachen sind total beeindruckend, muss man ganz klar sagen. Ist toll, was da rauskommt. Und jemand, der nichts kann, kann damit plötzlich irgendwas machen. Ja. Das ist natürlich toll. Aber die Qualität, also wenn man wirklich bestimmte Sachen haben will, die man haben will, das kann man nicht so genau steuern. Also du musst dann entweder sehr präzise Prompts schreiben. Und was hast du gemerkt, wenn du sagst, ich reduziere jetzt die Qualität von dem Prompt und krieg trotzdem ein beeindruckendes Bild? Du sagst, das wird jetzt besser. Das kann natürlich dadurch sein, dass in der Vergangenheit Prompts präzise gestellt wurden und das neue einfache Prompt einem anderen präzisen Prompt ähnelt und ich dann eben das präzisere Prompt praktisch wieder aufrufen kann und mit deren Hilfe, sage ich jetzt mal, diese Bilder besser generieren kann. Hast du da mal reingeschaut und gesehen, ob es da irgendwelche Beschreibungen zu gibt, wie das läuft?
Ja, also es hängt jetzt nicht an Prompts, die auf anderen Prompts aufbauen, sondern wirklich eher daran, dass das Modell mehr weiß, also in Anführungsstrichen natürlich, ist natürlich nicht echt, keine echte Intelligenz, aber das weiß in Anführungsstrichen mehr. Ein anderer Punkt, auf den ich eingehen will, der ganz wichtig ist, ist, also ich habe keine Ahnung von Kunst oder Malen, ich kann nicht malen oder sowas. Ich habe mich auch mit Musikgenerierung beschäftigt, ich kann auch Musik, keine Ahnung von. Ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, hier Code zu generieren. Davon habe ich Ahnung. Und ich habe festgestellt, bei den Sachen, die ich überhaupt nicht kann, kann ich mit Hilfe der AI Sachen erzeugen, die für mich gut sind, für jemand, der sich damit wirklich auskennt, aber vielleicht nicht. Und bei den Sachen, womit ich mich auskenne, sage ich, naja, das kann ich selber besser. Und wahrscheinlich ist es da ähnlich. Natürlich muss man auch sagen, wenn man hingeht und man nimmt irgendwie ein 3D-Programm und bastelt sich da was zusammen, das dauert wahrscheinlich länger, als hier irgendwie 15 Sekunden auf ein Bild zu warten. Aber wahrscheinlich kriegt man auch eher das, was man haben will. Also es kommt darauf an, ob man sagt, ja, so ungefähr, das reicht. Oder ob man sagt, ich brauche genau das und nein, das darf nicht 2 Zentimeter weiter darüber sein, es muss exakt da sein. Da kommt es darauf an, was man haben will und was man kann auch. Und das ist halt wirklich so, die AI ist ein Werkzeug, die es Leuten, die nichts können, ermöglichen, etwas zu können.
Gibt es weitere Fragen? Ja, ich sehe noch eine Hand. Ich sehe genau noch eine Hand.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind diese neuen Versionen jetzt immer nur neue Modelle.
Ja.
Aber die Software ist die gleiche, also die Engine dahinter.
Ja,
gibt es denn Weiterentwicklung bei der Engine?
Also ich habe die Frage habe ich mir auch gestellt, aber ich habe noch nichts gefunden dazu. Also das ist wirklich so, dass jetzt seit der ersten Version habe ich nichts davon gehört, dass an der Engine selber, also an der Stable Diffusion, der Software, irgendwas geändert wurde. Was ganz viel geändert wurde, sind halt Models, haben wir jetzt gerade viel darüber gesehen. Was auch viel sich geändert hat, sind halt UIs, um darauf zugreifen zu können, das Ganze kontrollieren zu können. Die Software an sich, die dahinter steht, habe ich jetzt nichts gehört, nichts gesehen, dass sich da irgendwas geändert hätte.
Also du meinst, sie ist Open Source, das heißt, man könnte sich ja theoretisch mal irgendwie das Repository angucken, gucken, was da gemacht wird.
Klar, also das so in die Tiefe bin ich jetzt da nicht gegangen.
Aber das wäre möglich, ja?
Das wäre möglich, ja klar. Okay.
Gibt es noch weitere Fragen? Ich guck noch mal in die Runde. Da ist anscheinend nichts da, da es nichts danach aussieht, als gäbe es noch weitere Fragen, bedanke ich mich nochmal bei Julian und wünsche uns allen noch einen schönen Sonntagabend, weil das war hier der letzte Talk in Hörsaal 8. Genau.